NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Spannung steigt in den USA vor dem zweiten TV-Duell von Hillary Clinton und Donald Trump und nach dem Skandal um Trumps sexistische Sprüche. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank empfehlen mehr Globalisierung und Welthandel. Dazu heute unser Kommentar. Berlin debattiert über Sanktionen gegen Russland wegen seiner Angriffe in Syrien. Zunächst aber schauen wir auch heute wieder nach Chemnitz. Über den dort geplanten Sprengstoffanschlag wissen wir immer noch ziemlich wenig. Klar ist, in der durchsuchten Wohnung einer Plattenbausiedlung ist gestern hochgefährlicher Sprengstoff gefunden worden. Klar ist auch, dass ein junger Syrer verdächtig ist und dass die Polizei auch gegen den Mieter der durchsuchten Wohnung ermittelt. Dann wird es etwas undurchsichtig, denn der flüchtige Syrer ist möglicherweise in letzter Sekunde entkommen, gewarnt durch den Schuss eines Polizisten. Zum Stand der Ermittlungen, Beate Dietze.
Ein Sondereinsatzkommando hat in Chemnitz eine Wohnung gestürmt, in der Kontaktpersonen des terrorverdächtigen Syrers vermutet wurden. Dabei hat die Polizei eine Person in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden. Allerdings hätten mehrere Anwesende in der Wohnung einen Schock erlitten. Tom Bernhard, Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen, hat das rigide Vorgehen damit begründet, dass die Sicherheitskräfte derzeit bei jedem Einsatz von einer potenziellen Sprengstoffgefahr ausgehen müssten. Der Zugriff erfolgte demnach auf der Grundlage von Hinweisen, die seit Beginn der Öffentlichkeitsfahndung nach dem terrorverdächtigen Syrer eingingen. Von dem Gesuchten fehlt nach wie vor jede Spur. Er war der Polizei gestern nur knapp entkommen. Einsatzkräfte hatten ihn kurz vor dem Zugriff gesehen und einen Warnschuss abgegeben, so Bernhard.
Jetzt werden sich natürlich viele fragen, wie kann sowas passieren? Ich möchte hier daran erinnern, wir haben im Hintergrund Sprengstoff. Das heißt, man kann sich nicht mit aller physischer Gewalt über diese Person stürzen, ganz besonders nicht, wenn ich mittelst in einem Wohngebiet bin und auch ein Haus habe, wo die Bewohner noch drin sind. Dort muss man äußerste Vorsicht walten lassen. Und auch wenn der Erfolg in diesem Moment nicht eingetreten ist, waren wir mit dieser Maßnahme genau richtig aufgestellt.
Inzwischen wissen die Ermittler auch, dass sich der 22-Jährige schon seit mehreren Monaten in Deutschland aufhält. Der Terrorverdächtige ist offenbar als Bürgerkriegsflüchtling eingereist und hat offiziell den Status eines anerkannten Flüchtlings. Von den gestern festgenommenen drei Bekannten des Flüchtigen sind zwei wieder auf freiem Fuß. Bei beiden ist sich die Polizei sicher, dass sie nichts mit dem Sprengstoff zu tun haben. Der dritte Mann wird gerade dem Haftrichter vorgeführt.
Für uns ist es momentan ein Mittäter und gegen ihn wird wegen denselben Straftatbestand wie gegen unseren Hauptverdächtigen ermittelt.
Der Polizeieinsatz in dem Wohngebiet in Chemnitz dauert weiter an. Der Hauseingang, in dem die verdächtige Wohnung liegt, bleibt bis auf Weiteres gesperrt und die Mieter dürfen nicht in ihre Wohnungen. Den Anwohnern sitzt der Schreck noch in den Gliedern und in den Treppenfluren wird heftig diskutiert.
Und die Menschen können immer noch nicht in ihre Wohnung zurück. Wenn man da kleine Kinder hat, ich finde es richtig furchtbar.
Sprengstoff ist Sprengstoff und ich würde schon als Laie sagen, in einer Wohnung kann das ja trotzdem die umliegenden Wohnungen betreffen. Also na, es ist ja trotzdem erstmal mir persönlich nicht egal, wenn es jetzt mein Nachbar ist, der dort 400 Gramm Sprengstoff lagert und das geht dort hoch. Also ist beängstigend auf alle Fälle.
In Chemnitz ist auch heute weit mehr Polizei präsent als sonst. Möglicherweise hält sich der Syrer noch im Stadtgebiet auf, so LKA-Sprecher Bernhard.
Wer derartige Mengen Sprengstoff herstellt, der muss einfach als gefährlich wahrgenommen werden. Wir wissen nicht, ob er noch anderweitig Bewaffnung bei sich trägt oder noch weitere Sprengstoffe im Besitz hat. Das ist momentan alles unklar. Wir gehen vorsichtshalber davon aus und bitten auch, die Leute entsprechend zu reagieren, so sie diese Person ansichtig werden.
Bernhard warnt vor Heldentaten und rät dazu, im Fall der Fälle sofort die Polizei zu informieren.
Fernsehduelle von Präsidentschaftskandidaten in den USA sind im Land selber ein großes Ereignis und oft auch weltweit, je nachdem, wie sehr die Bewerber sich erwartungsgemäß fetzen werden. Bei der TV-Debatte, zu der heute Nacht Hillary Clinton und Donald Trump in den USA antreten, da dürfte ihnen maximale Aufmerksamkeit sicher sein. Schließlich hat Trump gerade mit äußerst vulgären sexistischen Äußerungen Schlagzeilen gemacht. Ein Ausblick auf das zweite mediale Duell in St. Louis von Rolf Bühlmann.
Die Spannung ist spürbar, fast greifbar, auf dem Campus der Washington-Universität in St. Louis. In wenigen Stunden findet hier die zweite Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und Hillary Clinton statt. Freiwillige helfen den aus aller Welt angereisten Journalisten, zu ihrem Arbeitsplatz zu finden. Studenten versuchen trotz des Trubels rund um sie herum, ihr Leben einigermaßen normal weiterzuführen. Und natürlich ist das Thema Nummer eins, die Debatte.
I expect a lot of fireworks between the two of them.
Er erwarte, dass es krachen werde zwischen Trump und Clinton, sagt Frank, der mit seiner Frau Peggy über den Campus spaziert. Und mit dieser Einschätzung steht er nicht alleine da. Im Gegenteil, sollte es nicht zu ausgemachtem Streit kommen auf der Bühne, wäre die Überraschung groß. Denn Trump hat ja angekündigt, dass er Clinton wegen der Affären ihres Mannes angreifen werde. Und sie wird ihn natürlich auf das Video ansprechen, das gerade erst bekannt geworden ist, in dem zu hören ist, wie er sich vor Jahren äußerst vulgär über Frauen äußert und sich sogar damit rühmt, er könne ihnen einfach zwischen die Beine fassen.
It has to do with attitude about women that seems to have been with him his whole life.
Es sei einfach seine Einstellung zu Frauen, sagt Peggy. Es scheint ihn sein ganzes Leben lang begleitet zu haben. Es wird wieder so Sätze geben nach dem Motto, na, Jungs sind halt Jungs, die reden manchmal so. Aber es wird endlich klar, nein, nicht wirklich, das tun wir einfach nicht mehr. Trump-Unterstützer sehen das anders. Es gab den Versuch, seine Ausfälligkeiten genau mit diesem Argument zu entschuldigen. Doch das greift hier in der liberalen Washington-Universität überhaupt nicht. Fragt man die Studenten, ist die Antwort eindeutig. Die meisten von uns wurden besser erzogen und behandeln Frauen mit Respekt. Das tut er ja eindeutig nicht. Die Debatte könnte eine Vorentscheidung bringen im Präsidentschaftswahlkampf. Schon nach dem ersten Fernsehduell, in dem Trump nach allgemeiner Einschätzung klar verloren hatte, gab es für Hillary Clinton einen Aufschwung in den Umfragen. Statistiker der New York Times berechneten ihre Chancen, ins Weiße Haus einzuziehen und bezifferten ihre Erfolgsaussichten dabei mit 82%. Und das war vor Trumps neuestem Skandal, der ihn ja viel härter getroffen hat als alles vorher. Also alles schon entschieden? Nein, ganz und gar nicht, meinen Peggy und Frank.
Oh, I don't think it's a done deal.
Elections are not over until the last votes are counted.
Wahlen seien erst vorbei, wenn die letzte Stimme ausgezählt sei. Und bis dahin sind es noch 4 Wochen. 4 Wochen, in denen viel passieren kann. Aber klar ist, Trump ist geschwächt und so sehr in der Defensive wie noch nie zuvor in seiner Kampagne. Die Debatte in St. Louis im sogenannten Town Hall-Format mit Bürgern, die den Kandidaten Fragen stellen, darf er nicht verlieren. Wenn Donald Trump nicht wirklich gute Antworten auf diese Fragen findet und seinen Wahlkampf damit wieder auf Kurs zwingt, dann kann er es aus eigener Kraft wohl nicht mehr ins Weiße Haus schaffen. Dann kann er nur noch darauf hoffen, dass Hillary Clinton ein noch schlimmerer Fehler passiert.
In den zähen Verhandlungen um Kaisers Tengelmann schien es gerade eine Einigung zu geben. Die Filialen der angeschlagenen Supermarktkette sollten nun doch an das Unternehmen Edeka gehen, wahrscheinlich jedenfalls. Zuvor hatte das Kartellamt das abgelehnt, dann hatte Wirtschaftsminister Gabriel interveniert, dann hatten Rewe und andere Mitkonkurrenten geklagt, ein Gericht hatte Gabriels Ministererlaubnis einstweilig gekippt und dann ging alles wieder von vorne los. Ergebnis: Edeka sollte den Zuschlag bekommen. Jetzt heißt es in der Bild am Sonntag, auch andere Konzerne sollten einige der Filialen übernehmen. Einzelheiten von Olaf Biernat.
Dem Bericht zufolge sollen Rewe und Norma zahlreiche Filialen von Kaisers Tengelmann erhalten. Das sei ein Ergebnis des Spitzentreffens. Außerdem sollen die Supermarktketten Rewe, Norma und Markant, die gegen die Tengelmann-Übernahme durch Edeka geklagt hatten, einen 2-stelligen Millionenbetrag von Tengelmann-Chef Erivan Haub erhalten. Im Gegenzug erklärten sie sich bereit, ihre Klage zurückzuziehen. Kaisers Tengelmann hat bundesweit mehr als 440 Märkte. Rewe hat es offenbar vor allem auf Filialen in Berlin abgesehen. Die Verhandlungen stehen dem Bericht zufolge jedoch erst am Anfang. Bis zum 17. Oktober wollen alle Seiten nun mit der Gewerkschaft Verdi Details aushandeln. Sollte es zu einer Aufteilung der Kaisers Tengelmann-Märkte kommen, müsste jedoch das Kartellamt wieder prüfen, ob es zu Wettbewerbsvorteilen käme. Die Behörde hatte sich vor 2 Jahren gegen die Übernahme der Kaisers Tengelmann-Märkte durch Edeka ausgesprochen. Wirtschaftsminister Gabriel hatte dieses Veto mit einer Ministererlaubnis ausgehebelt. Dagegen hatten Rewe, Markant und Norma geklagt und vor dem OVG Düsseldorf Recht bekommen.
In Washington ist die Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds zu Ende gegangen. Es gab ein paar Auseinandersetzungen, etwa zwischen IWF-Chefin Lagarde und Bundesfinanzminister Schäuble. Denn Lagarde fordert mehr Konjunkturspritzen und Schäuble ist dagegen. Aber in einem waren sich die Mitgliedsländer schlussendlich einig. Es brauche mehr Handel, mehr Wachstum und noch mehr Globalisierung, um Armut zu bekämpfen. Sebastian Schöbel kommentiert.
Globalisierung und Handel als Heilmittel für Armut. Dieses Versprechen bekam man bei der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds an jeder Ecke zu hören. Meistens zusammen mit einer gehörigen Portion Unverständnis, sogar Verärgerung. Weil in vielen Industriestaaten Menschen ja genau dagegen auf die Straße gehen. Hat der reiche Westen denn nicht verstanden, dass Millionen armer Menschen davon profitieren, wenn die, die viel haben, die, die wenig haben, am globalen Geldverdienen teilhaben lassen? Und verstehen diese Menschen nicht, dass auch entwickelte Länder wirtschaftlich leiden, wenn sie sich abschotten? Was die wohlmeinenden Experten vor allem beim Währungsfonds dabei vergessen, viele Menschen im Westen glauben einfach nicht mehr, dass sie bei der Globalisierung gewinnen, sondern nur verlieren, weil sie befürchten, dass ihr relativ hoher Lebensstandard den Profitinteressen internationaler Konzerne geopfert wird. Und wenn dann zum Beispiel Freihandelsabkommen wie CETA und TTIP zwischen der EU, Kanada und den USA im Geheimen ausverhandelt werden und Informationen nur durch Leaks oder massiven öffentlichen Druck ans Licht kommen, dann wird demonstriert. Ob mit guten Argumenten oder liebgewonnenen Halbwahrheiten, ist dabei nebensächlich. Dann hilft es auch nicht, wenn, wie im Fall des CETA-Abkommens, nachgebessert wird, teilweise erheblich. Das Vertrauen ist weg, der Ärger ist da. Das Gefühl, einfach nicht gefragt zu werden, nicht zu wissen, was passiert, ist in hochentwickelten Ländern wie Deutschland oft der Grund, warum viele Menschen den Glauben an die Versprechen der Globalisierung verloren haben. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, aber einige der wichtigsten Entscheidungen darüber, wie die Welt funktioniert, werden hinter verschlossenen Türen getroffen. Also gehen viele Menschen selber auf die Suche nach Antworten und laufen auf diese Weise auch Populisten in die Arme. Dass das im Elfenbeinturm des IWF nicht verstanden wurde, das zeigte sich jetzt bei der Abschlusserklärung nach der jüngsten Jahrestagung. Transparenz wird nur an einer Stelle eingefordert, beim Thema Steuern. Dabei wäre es viel wichtiger, die Globalisierung von Grund auf neu zu denken. Mit Transparenz als Pflicht, nicht als Kür. Mit Bürgerbeteiligung als Voraussetzung, nicht als Anhängsel fürs gute Gewissen. Damit die Menschen das Gefühl haben, dass die globale Vernetzung mit Waren, Dienstleistungen und Geld ihnen gehört, ihr Projekt ist und ihnen hilft. Nicht denen, die ihr Vertrauen zuletzt immer wieder enttäuscht haben, mit riskanten Bankgeschäften etwa oder mit ins billigere Ausland verschobenen Jobs. Der Internationale Währungsfonds wäre genau das richtige Gremium dafür, Transparenz zum neuen Gradmesser für gute Globalisierung zu machen. Er müsste es nur verstehen.
Globalisierung allein ist kein Allheilmittel. Die Jahrestagung von IWF und Weltbank kommentierte Sebastian Schöbel im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Berlin fordern viele Politiker, dass die EU Sanktionen gegen Moskau verhängt. Und zwar wegen der blutigen Luftangriffe, die Russland zusammen mit dem syrischen Regime auf die belagerte syrische Stadt Aleppo und andere Ziele in dem Kriegsland fliegt. Es hat bereits im UN-Sicherheitsrat den Versuch gegeben, eine Resolution für einen Waffenstillstand zu verabschieden. Dagegen hatte Russland aber sein Veto eingelegt. Über die Debatte in Deutschland berichtet aus Berlin Christoph Prössel.
Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, fordert neue Sanktionen gegen Russland. Als Grund nannte sie das, so wörtlich, barbarische Vorgehen der russischen Regierung in Syrien. Der Einsatz von bunkerbrechenden Bomben und Fassbomben müsse als Kriegsverbrechen bezeichnet und entsprechend geahndet werden, sagte sie der Bild am Sonntag. Russland unterstützt das Regime von Assad, das mit großer Härte auch gegen Zivilisten in Aleppo vorgeht. Auch Krankenhäuser wurden wiederholt bombardiert. Es gibt auch Vorwürfe, Russland sei an den Angriffen direkt beteiligt. Göring-Eckardt forderte Europa auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Politik müsse Druck auf Russland ausüben, damit eine Flugverbotszone umgesetzt werden könne. Russland hat eine entsprechende Resolution im Weltsicherheitsrat am Samstag abgelehnt. Die Grünen-Politikerin kritisierte auch SPD-Chef Gabriel und seine jüngste Reise nach Moskau. Diese Freundschaftsbesuche müssten aufhören. Die Reise habe nicht dazu beigetragen, die Situation in Syrien zu verbessern. Mehr Härte fordert auch der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments, Elmar Brok, CDU. Putin entwickle sich immer mehr zu einem Diktator und betreibe pure Machtpolitik. Die bestehenden Sanktionen müssten im Winter für ein Jahr verlängert werden. Politiker der SPD sprechen sich hingegen für eine Lockerung der Strafmaßnahmen aus. Der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Sellering, sagte der Welt am Sonntag, Sanktionen hätten nichts gebracht. Säbelrasseln helfe nicht weiter. Auch SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel plädierte für eine Annäherung. Russland sei ein wichtiger Partner, ohne den die Lösung vieler Fragen unmöglich sei.
Die USA haben traditionell einen besonders engen Verbündeten im arabischen Raum und das ist das ölreiche Saudi-Arabien. Doch jetzt schlägt die Regierung in Washington ungewohnt kritische Töne gegenüber dem Königshaus in Riad an. Der Grund: die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat im Jemen gestern einen der verheerendsten Angriffe des Bürgerkriegs geflogen gegen eine Trauerfeier in der Hauptstadt Sana'a. Einzelheiten von Jürgen Striak.
Viele hundert Menschen hatten sich im Süden der Hauptstadt Sanaa versammelt, um dem verstorbenen Vater des Innenministers die letzte Ehre zu erweisen. Des Innenministers der erst vor wenigen Tagen von den Houthi-Rebellen gebildeten Gegenregierung. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass sich unter den Opfern auch Rebellenvertreter und Mitglieder ihrer Regierung befinden. Möglicherweise galt ihnen der saudische Luftangriff. Aber die meisten Opfer sind vermutlich Verwandte, Freunde der Familie, Nachbarn und Weggefährten des Verstorbenen, also Zivilisten. Die Vereinten Nationen teilten mit, dass bei der Bombardierung der Trauerhalle mehr als 140 Menschen getötet und rund 530 verletzt wurden. Razi Ismail, der amtierende Gesundheitsminister der von den Houthi-Rebellen eingesetzten Regierung, verurteilte den Angriff scharf. Die saudisch-amerikanischen Aggressoren haben ein furchtbares Verbrechen begangen, als sie die Trauerhalle attackierten. Seit März 2015 bekämpft ein arabisches Militärbündnis unter Führung von Saudi-Arabien die Houthi-Rebellen im Jemen aus der Luft. Es sind vor allem saudische Kampfjets, die Angriffe fliegen und dabei immer wieder Zivilisten töten, zum Beispiel beim Beschuss von Märkten, Krankenhäusern und Hochzeitsgesellschaften. In den vergangenen anderthalb Jahren sollen in dem bewaffneten Konflikt mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Die USA sind an der Militäraktion nicht direkt beteiligt. Sie haben sie allerdings von Beginn an unterstützt mit Geheimdienstinformationen und Waffenlieferungen. Die Unterstützung wurde unlängst bereits reduziert. Dieses unmenschliche Verbrechen verletze alle humanitären, internationalen und islamischen Normen, sagte der Gesundheitsminister mit Bezug auf den Angriff auf die Trauerhalle. Die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen seien verantwortlich für die Verbrechen gegen das jemenitische Volk und sein Land. Die Vereinten Nationen haben der Militäraktion nie explizit zugestimmt, aber es sorgt für Wut im Jemen, dass das brutale Vorgehen der saudischen Luftwaffe so wenig internationale Aufmerksamkeit erfährt. Die USA kündigten eine sofortige Überprüfung ihrer Unterstützung für die saudische Koalition an. Ein Sprecher der US-Regierung warnte Saudi-Arabien, die Zusammenarbeit sei kein Blankoscheck.
In Äthiopien gibt es schon lange vehemente Proteste gegen die Regierung, obgleich dort eigentlich wenig Meinungsfreiheit herrscht. Aber offenbar ist für viele Bewohner das Fass dessen, was sie zu ertragen bereit sind, vergangene Woche übergelaufen. Denn sie haben Straßen in die Hauptstadt Addis Abeba blockiert, gewaltsam demonstriert und sind dafür von der Polizei mit Gummigeschossen und mit Tränengas beschossen worden. Heute hat die Regierung den Ausnahmezustand ausgerufen. Einzelheiten von Linda Staude.
Dieser Schritt sei essentiell, um Frieden und Stabilität in kurzer Zeit wiederherzustellen, sagte Ministerpräsident Haile Mariam Desalegn in einer Ansprache im staatlichen Fernsehen. Die Situation ist eine Bedrohung für die Bevölkerung des Landes und gefährdet die Intaktheit der Nation, fügte er wörtlich hinzu. Der Notstand soll für 6 Monate gelten, kann aber auch früher beendet werden, falls die Lage sich beruhigt, erklärte ein Minister. Die jüngste Protestwelle hat am vergangenen Sonntag beim Erntedankfest in Bischoftu südlich der Hauptstadt Addis Abeba begonnen. Als Sicherheitskräfte Tränengas und Gummigeschosse gegen Anti-Regierungsdemonstranten einsetzten, brach Panik aus. Mindestens 55 Menschen wurden zu Tode getrampelt. Oppositionelle beziffern die Zahl der Todesopfer auf mehrere hundert. Seither hat die Regierung das Internet blockiert, um die Organisation weiterer Demonstrationen zu verhindern. Trotzdem haben aufgebrachte Menschen fast 60 Autos angezündet, sowie 11 Fabriken und Blumenfarmen niedergebrannt. Am vergangenen Dienstag wurde eine Forscherin aus den USA getötet, nachdem Demonstranten Steine auf ihr Fahrzeug geworfen hatten. Die Straßen nach Addis Abeba sind größtenteils blockiert, auch jetzt noch nach Ausrufung des Notstandes. Die Regierung macht Aufrührer für die Proteste verantwortlich, die sich mit ausländischen Kräften verbündet hätten. Die Demonstranten aus den Volksgruppen der Oromo und der Amharen, den beiden größten des Landes, kämpfen nach ihren eigenen Angaben gegen Unterdrückung und Diskriminierung. In einem Land, in dem die Opposition keinen einzigen Sitz im Parlament hat und in dem Journalisten und Oppositionelle Gefängnis riskieren. Die aktuelle Protestwelle hat bereits im vergangenen November begonnen. Durch das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte sind nach Berichten von internationalen Menschenrechtsorganisationen seither insgesamt über 500 Menschen getötet worden.
Zum Ausnahmezustand in Äthiopien war das ein Beitrag von Linda Staude. Die Bundeskanzlerin wird in den kommenden Tagen Äthiopien besuchen. Nicht wegen des Ausnahmezustands, sondern weil sie das schon länger geplant hat und weil sie auch noch ein paar andere afrikanische Länder besucht, Mali und Niger nämlich. Angela Merkel geht es dabei auch darum, dass weniger Flüchtlinge von dort nach Europa kommen. Wie gut die Aussichten dafür sind, das krisengeschüttelte Mali zu unterstützen, davon berichtet Jens Borchers.
Nasser Maiga sitzt in seinem winzigen Wohnzimmer auf dem Boden und singt. Sein Lied ist eine Warnung. Passt auf, ihr Regierenden, singt Nasser. Er ist Musiker in Gao im Norden von Mali. Die Politiker in der 1000 Kilometer entfernten Hauptstadt Bamako, die sollen aufpassen, dass ihnen die Bevölkerung nicht aufs Dach steigt. Nasser Maiga singt von all den Schwierigkeiten, mit denen die Menschen in der Region Gao tagtäglich zu kämpfen haben. Ich möchte den Regierenden sagen, dass sie den armen Leuten kein Geld bezahlen müssen. Aber was sie brauchen, das sind Krankenhäuser, Lebensmittel, Medikamente, Trinkwasser, das wird gefordert. Gao ist ein Verkehrsknotenpunkt in Mali. Von hier aus führen Straßen in die Nachbarländer Niger und Algerien. Von hier aus fährt man auch weiter nach Westen, nach Timbuktu. Aber alle diese Straßen sind gefährlich. Das bestätigt auch Sedou Traoré, der von der malischen Zentralregierung als Gouverneur in die Region Gao geschickt worden ist.
La situation est stable, mais reste imprévisible.
Die Situation ist stabil, aber sie bleibt unberechenbar. Hier werden Sprengfallen gelegt, Raubüberfälle verübt, Autos gestohlen. Gao hat sich auch nach seiner Befreiung von Dschihadistengruppen 2013 nicht wirklich erholt. Hier sind Milizen entstanden, Bürgerwehren und kriminelle Banden. Weiter oben im Norden Malis sieht die Lage noch düsterer aus. In Kidal kämpfen Milizen gegeneinander um die Kontrolle der Stadt. Der malische Staat ist dort nicht präsent, weder mit einem Gouverneur noch mit seiner Armee, schon gar nicht mit seiner Justiz. Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keita regiert das Land seit mehr als 3 Jahren. Als im Februar Bundespräsident Joachim Gauck zu Besuch kam, da ging es natürlich auch um die Lage im Norden, um den Mangel an Sicherheit, um die Attentate gegen Soldaten der Friedenstruppe der Vereinten Nationen. Malis Präsident sagte Folgendes. Man muss eine Lösung für dieses Problem finden. Kidal kann nicht länger eine offene Wunde bleiben, ein Ort, wo jeden Tag gekämpft wird und an dem die internationale Gemeinschaft und wir selbst praktisch nur zuschauen können. Nein, das geht nicht. Schon damals im Februar wurde Bundespräsident Gauck in seiner Antwort auf den malischen Staatschef ungewöhnlich deutlich.
Frieden im Land bedeutet ja auch, dass der Staat Präsenz zeigen muss, auch gerade im Norden. Daher sehen wir die malische Regierung jetzt in einer sehr entscheidenden Phase. Sie und nicht die ausländischen Akteure. Die malische Regierung ist der zentrale Akteur bei der Umsetzung der vereinbarten Ziele.
Aus der Diplomatensprache übersetzt heißt die Botschaft für Malis Mächtige: Ihr seid dran. Wir haben Soldaten geschickt und Entwicklungshilfe. Jetzt muss die malische Regierung selbst die entscheidenden Schritte tun, um das Land voranzubringen. Gut 8 Monate nach dem Gauck-Besuch in Mali kommt die Bundeskanzlerin nun. Und aus deutschen Regierungskreisen heißt es, der Friedensprozess in Mali gehe nur schleppend voran. Nicht alle Gruppen seien darin eingebunden. Dazu wolle Angela Merkel den malischen Präsidenten Keita ermuntern.
Georgien hat ein neues Parlament gewählt und damit den bisherigen politischen Kurs des Landes bestätigt. Es sind zwar noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber die Regierungspartei Georgischer Traum konnte offenbar auch dieses Mal die meisten Prozentpunkte für sich holen und kann damit weiterregieren. Das wird im Westen vor allem deshalb mit Argusaugen beobachtet, weil die ehemalige Sowjetrepublik am Schwarzen Meer sich gerne weiter der EU und der NATO annähern möchte. Ein Beitrag von Markus Sambale.
Regierungschef Georgi Kvirikashvili sprach vor seinen Anhängern in Tiflis von einem großen Sieg. Das Ergebnis ist auch ein Erfolg für den Milliardär Ivanischvili, der sich offiziell aus der Politik zurückgezogen hat, in der Regierungspartei Georgischer Traum aber weiter den Ton angibt. Die georgische Regierung stellt sich darauf ein, ihre Politik fortzusetzen. Dazu gehört außenpolitisch eine weitere Annäherung an die Europäische Union. Nächster Schritt sollen Reiseerleichterungen für Georgier sein. Sie sollen schon bald ohne Visum in die EU kommen können. Die EU hat bei dieser Regelung allerdings, vor allem auf Betreiben Deutschlands, eine sogenannte Notbremse eingebaut, um die Visumspflicht bei Missbrauch schnell wieder einführen zu können. Ein Beitritt Georgiens zur Europäischen Union steht auf absehbare Zeit nicht zur Debatte. Im zerrütteten Verhältnis zum Nachbarn Russland steht die Regierungspartei für einen harten Kurs. Diplomatische Beziehungen seien nicht möglich, solange Russland Teile des georgischen Staatsgebietes besetzt halte, heißt es. Gemeint ist der Konflikt um die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien. Verloren hat bei der Wahl nach derzeitigem Stand die größte Oppositionspartei, die Vereinte Nationale Bewegung, und damit der frühere Präsident Saakaschwili, gegen den wegen Amtsmissbrauchs ermittelt wird. Saakaschwili hält sich derzeit in der Ukraine auf. Er hatte von dort Wahlkampf für die georgische Oppositionspartei gemacht.
Und wir kommen zum Sport. Dieses Wochenende gibt es ja keine Fußball-Bundesliga, aber viel ist trotzdem passiert. Jan-Henrik Raffler aus der Sportredaktion weiß was. Wir starten mal mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und dem 3:0-Sieg gegen Tschechien in der WM-Qualifikation gestern Abend. Aber Jan-Henrik, die Füße hochlegen können die Spieler nicht, oder? Dienstag geht's weiter.
Ja, genau. Nach Tschechien ist vor Nordirland und dann am besten natürlich mit einer ähnlich starken Leistung wie gegen Tschechien gestern. Das sagt auch Bundestrainer Joachim Löw.
Jedes Spiel muss so konzentriert angegangen werden. Nordirland, jetzt heißt es nachzulegen und das nächste Spiel zu gewinnen, klar.
Ja, und wenn man dann auch dieses Spiel gewinnt und nochmal 3 Punkte holt, da wäre das schon ein Riesenschritt in Richtung WM 2018 in Russland.
Wie stark sind die Nordiren denn?
Also ich würde sagen, in etwa so stark wie die Tschechen. Also eigentlich dürfte da jetzt nichts anbrennen. Aber man darf die Nordiren natürlich jetzt auch nicht unterschätzen. Denn beim letzten Duell gegen Nordirland hat Deutschland zwar mit 1:0 gewonnen, es war aber ganz knapp. Und diesmal soll nichts schiefgehen. Das sagt auch Teammanager Oliver Bierhoff.
Ja, wir wollen die Gruppe natürlich schon souverän gewinnen und wollen es nicht so spannend machen wie beim letzten Mal. Und vor allen Dingen auch vom Stolz her einfach souverän packen. Das ist auch in den Tagen, wo wir zusammen sind, spürt man das einfach, dass eine sehr konzentrierte Atmosphäre ist, aber auch ein guter Zusammenhalt und Freude.
Ja, und das hat man auch gestern schon gemerkt. Deswegen mache ich mir jetzt für das Spiel gegen Nordirland am Dienstag überhaupt keine Sorgen.
Dann kommen wir doch mal zur Formel 1. Die war ja heute zu Gast in Japan und es ist ein erster Titel vergeben worden.
Ja genau, Mercedes hat sich mit dem Sieg von Nico Rosberg schon jetzt uneinholbar den Konstrukteurstitel geholt. Auch Lewis Hamilton hat als Dritter wichtige Punkte dazu beigesteuert. Aber für Hamilton, muss man sagen, ist das natürlich viel zu wenig für ihn selber gewesen. Der dritte Platz, das ist ein weiterer Rückschritt auf dem Weg zu seiner Titelverteidigung.
Wer ist da jetzt der Favorit auf den WM-Titel?
Ganz klar Nico Rosberg. Also der hat jetzt schon 33 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und es gibt ja nur noch 4 Rennen. Und Sebastian Vettel, ja, der träumt ja schon länger nicht mehr vom Titel. Auch diesmal lief es alles andere als rund. Er ist nämlich nur Vierter geworden.
Dann kommen wir doch mal zu dem berühmtesten Triathlon-Rennen der Welt. Das ist der Ironman auf Hawaii. Ich finde das immer beachtlich, was die da leisten müssen. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann gibt es da noch einen Marathonlauf hinterher. Und auf dem Podest landeten am Ende auch noch 3 Deutsche.
Ja, also das war echt unfassbar, was die Deutschen da gezeigt haben. Jan Frodeno siegte vor Sebastian Kiel und Patrick Lange, der ja überhaupt zum ersten Mal dabei war. Und es gab dann auch einen Riesenrespekt von Sieger Frodeno.
Ja, ist Wahnsinn, was momentan in Triathlon Deutschland abgeht. Patrick hat einen Wahnsinnsmarathon hingelegt, eine ganz steile Reise vom Rookie so aufs Treppchen. Die Spitze ist insgesamt zusammengerückt. Es war insgesamt kompakter auf dem Rad, also die nächsten Jahre werden spannend.
Ja, und am Ende waren sogar 5 deutsche Athleten unter den ersten 7. Das war schon echt beeindruckend. Und beeindruckend fand ich auch, was Jan Frodeno nach seinen 8 Stunden Rennen im Interview gesagt hat, wie es jetzt für ihn weitergeht.
Ja, ab heute habe ich dann, glaube ich, Vaterdienst. Ich werde dann ab heute, glaube ich, auch das erste Mal nachts aufstehen müssen. Meine Frau hat unheimlich für mich zurückgesteckt, meine ganze Familie. Und ohne sie hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft. Deswegen freue ich mich auf die Zeit jetzt.
Ja, also auch nach einem Ironman-Sieg auf Hawaii nichts mit ausschlafen. Sehr sympathisch, finde ich irgendwie.
Dann gucken wir doch noch mal ganz kurz auf die Straßenrad-WM in Katar. Da gab es auch Gold für die deutschen Herren.
Ja, genau. Und das war richtig, richtig heiß. Also das war eine richtige Hitzeschlacht da in der Wüste. Über 35 Grad war es da warm. Aber am Ende hat sich das Schwitzen gelohnt, zumindest für die Deutschen. Zeitfahrspezialist Toni Martin und Topsprinter Marcel Kittel, die haben sich den Titel geholt und dürfen jetzt zusammen mit ihren 4 Teamkollegen feiern. Und die Frauen, die haben es ganz knapp übrigens nicht geschafft. Die sind jetzt am Ende nur 2. geworden, aber immerhin.
Ja, das nächste Mal vielleicht.
Genau.
Jan-Henrik Raffler, vielen Dank. Das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.